Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Laufen ist besser als Pumpen. Ja. Versteht das jemand, wenn ich das so sage? Ja, okay, ich versuch's nochmal anders. Also, Laufen ist besser als Pumpen. Und was ich damit meine ist, ihr lebt länger gesund, wenn ihr so Sportarten macht wie Joggen, Radfahren, Schwimmen. Ja? Wenn ihr Muckibudensport macht, dann habt ihr diesen Effekt so nicht.
Wenn man gut aussehen will, ist natürlich Krafttraining auch wichtig und auch für die Knochengesundheit, für die Stabilität im Alter. Klar, man soll nicht kein Muskeltraining durchführen, aber wenn man den Fokus hat, Prävention, junge Zellen, scheint es doch so zu sein, dass das Ausdauertraining da nicht fehlen darf.
Das hat ein deutsches Forscherteam rausgefunden und das hier gerade, das ist der Leiter vom Team, der Christian Werner, der ist Kardiologe. Mehr Details zur Studie und wie dieser Effekt vom Ausdauersport eben konkret wirkt auf unsere Zellen, das alles im frischen Podcast vom Update. Heute ist Freitag, der 30. November. Nächste Woche sind wir alle schlauer, weil dann wissen wir, wer neue Parteivorsitzende oder der neue Parteivorsitzende sein wird, und zwar von der CDU. Am 7. Dezember, also einen Tag nach Nikolaus, stimmen die Delegierten ja ab über die neue Parteispitze. Und dann heißt es Bye-bye Angela Merkel und welcome, ja, wer wird's werden, ne? Drei Menschen wollen es ja auf jeden Fall. Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Wobei, ein Wettkampf ist es eher nicht. Es geht eher so in Richtung kleiner Harmonieshow, findet unser Hauptstadtkorrespondent Matthias von Lieben.
Die drei haben von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht bekriegen auf offener Bühne. Wir wollen zwar klare Positionen aufzeigen und in die Debatte gehen, aber eben keinen Streit provozieren.
Und wir gucken nochmal, wo die drei aktuell stehen in der Beliebtheitsskala eine Woche vor der Wahl. Und zum Schluss noch etwas sehr Schönes. Es ist ein Satz, den wir alle unbedingt und dringend und vor allem auch in allen unmöglichen Zusammenhängen einfach mal droppen sollten. Auf der nächsten Party oder beim nächsten harten Abkornern. Der Satz lautet, der nächste Otter kommt bestimmt. Eingeweihte wissen jetzt schon sofort Bescheid, was ich meine. Ihr könnt dazugehören zu diesem erlesenen Kreis. Wenn ihr noch ein bisschen wartet, dann gibt's nämlich diese unglaubliche Otter-Koi-Karpfen-Geschichte. Das alles im frischen Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wer zu spät kommt, der kommt zu spät. Egal, was der Grund dafür ist. Ne? Ob man jetzt verschlafen hat, die Bahn verpasst, Bus nicht bekommen oder ob das Flugzeug zwischenlanden musste. So ist es der Bundeskanzlerin gegangen gestern Abend. Eigentlich ist sie ja auf dem Weg gewesen nach Buenos Aires zum G20-Gipfel, aber es gab eben ein paar Probleme mit der Maschine. Das Abendessen wird sie eventuell schaffen heute, aber die Eröffnung hat Angela Merkel auf jeden Fall schon verpasst vom G20-Gipfel. Wertvolle Zeit, die da vielleicht auch verloren gegangen ist und in der auch schon das ein oder andere vielleicht abgedealt worden ist. Die Zeit drängt. Der G20-Gipfel dauert ja nur bis morgen. Ivo Maruschek, das ist unser Korrespondent in Buenos Aires, der kann uns jetzt noch ein paar Hintergründe liefern. Ivo, das Gespräch mit Donald Trump, das am Rande von G20 stattfinden sollte, das wird die Kanzlerin auf jeden Fall verpassen. Welche Auswirkungen hat das eigentlich?
Naja, man muss erstmal abwarten, ob sie es verpasst. Donald Trump hat ja seinerseits ein paar Gespräche abgesagt. Das heißt, er hätte eigentlich so noch ein bisschen Zeitfenster frei. Und anscheinend ist die Kanzlerin ihm schon eine wichtige Gesprächspartnerin. Also mal abwarten. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, dass sich Donald Trump doch noch morgen Zeit für die Kanzlerin nimmt. Also insofern hätte sie gar nicht so viel verpasst. Was sie verpasst hat, ist die erste große Sitzung in großer Runde. Aber ich habe sowieso den Eindruck, was da in großer Runde mit den 20 Staats- und Regierungschefs mit den Vertretern der Europäischen Union und der Afrikanischen Union und wer noch alles dabei ist, was da besprochen wird, das ist eh nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man hier Gelegenheit hat, mal auf einem kurzen Dienstweg sich zu einem kleinen Gespräch zu treffen. Und das wird hier sehr ausführlich genutzt.
Der G20-Gipfel ist ja ein Wirtschaftsgipfel. Jetzt musste ja aufgrund dieser Flugzeugpanne die Delegation der Bundeskanzlerin verkleinert werden. Hat das eigentlich Konsequenzen auf Wirtschaftsdeals für Deutschland?
Das glaube ich nicht, denn zum einen sind diese Wirtschaftsdeals ja längst im Wesentlichen ausgehandelt. Also da sitzen ja seit Wochen Unterhändler da. Das kann man sich nicht so vorstellen, dass sich da die Staats- und Regierungschefs mit ihren Sherpas, wie man die, ja ich sag mal böse Kofferträger nennt, da jetzt zusammensetzen und noch was aushandeln, sondern da ist schon eine riesige Delegation. Also ich weiß nicht genau, wie groß die deutsche Delegation ist, aber insgesamt sind bei den 20 Staats- und Regierungschefs 15.000 Menschen dabei. Das sind nicht die Journalisten, das sind tatsächlich die Delegationsmitglieder. Und ich glaube, da war schon genügend Manpower auch in der deutschen Delegation, um vielleicht das eine oder andere voranzubringen.
Der Kanzlerin wird ja jetzt auch eine Vermittlerrolle zugeschrieben, die sie idealerweise ausfüllen soll im Konflikt um die Krim. Wird sie das machen? Hat sie da Zeit überhaupt noch für?
Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum sie trotzdem, auch wenn die Zeit sehr eng wird, warum sie trotzdem noch hierher geflogen ist. Sie ist morgen früh zum Frühstück verabredet mit Wladimir Putin. An diesem Treffen wird auch festgehalten. Da sagt man, es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht stattfinden zu lassen. Ein Arbeitsfrühstück, eine ganze Stunde, das ist hier sehr viel. Die meisten bilateralen Treffen sind hier immer so für, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde angesetzt. Aber mit Wladimir Putin, da nimmt sie sich eine Stunde Zeit und das ist bei diesen Maßstäben hier richtig viel. Ja, und da hat man ja durchaus mal Zeit, über ein paar Dinge zu reden.
Die argentinische Regierung will ja Ausschreitungen wie die in Hamburg im vergangenen Jahr vermeiden. Die Bilder kennen wir, glaube ich, alle im Groben noch. Wie sieht denn eigentlich im Moment die Lage aus in Buenos Aires?
Im Moment versammeln sich immer mehr Leute im Stadtzentrum von Buenos Aires. Da soll demnächst eine große Kundgebung stattfinden, die über die berühmte Avenida 9 de Julio, über die angeblich breiteste Straße der Welt, ziehen soll. Und die meisten Organisationen, auch das wie in Hamburg, die meisten Organisationen, die zu dieser Kundgebung aufgerufen haben, die haben versprochen, es bleibt friedlich, wir wollen gewaltlos demonstrieren. Aber es gibt eben auch Gruppen, die gesagt haben, wir lassen uns hier nichts gefallen. Viele Argentinier haben sehr viel Wut im Bauch. Also es wird schon ein bisschen heikel, da zu schauen, ob das wirklich friedlich bleibt oder ob es auch Ausschreitungen, ob es auch brennende Barrikaden und Ähnliches gibt. Die Polizei hier ist jedenfalls nicht zimperlich. Die ist mit einem Riesenaufgebot in der Stadt und ich sag mal vorsichtig, sie tritt dann auch durchaus robust auf, wenn Steine fliegen.
Ivo Maruschek, unser Korrespondent in Buenos Aires mit aktuellen Informationen über den G20-Gipfel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
AKK, Merz und Spahn. Das klingt eigentlich fast so gut wie Annen-Mai Kantereit. Ist aber keine Band, sondern AKK, Merz und Spahn sind die drei Kandidatinnen, die größte Aussicht auf Erfolg haben, wenn es darum geht, wer Angela Merkel nachfolgt an die CDU-Spitze. In den vorigen Wochen sind die drei Anwärterinnen auf Deutschlandtour gewesen. Sie haben sich in den Regionalkonferenzen der CDU-Basis vorgestellt. Letzten Termine waren noch in dieser Woche in Bremen und in Düsseldorf. Und jetzt überlegen wir nochmal ganz genau. Richtig, die Wahl ist genau in einer Woche. Und da gucken wir nochmal, wer bisher so am besten abschneidet beim Kampf um den CDU-Parteivorsitz. Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio kann uns mehr dazu sagen. Matthias, du bist ja bei zwei Regionalkonferenzen dabei gewesen, im thüringischen Seebach und gestern auch in Bremen. Wie hast du das miterlebt? Wie haben die drei versucht, die CDU-Mitglieder zu beeindrucken?
Das war ja das Interessante. Von vornherein war es ja eigentlich eine große Harmonieshow. Die drei haben von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen uns jetzt hier nicht bekriegen auf offener Bühne. Wir wollen zwar klare Positionen aufzeigen und in die Debatte gehen, aber eben keinen Streit provozieren. Und daran haben sie sich auch eigentlich gehalten. Aber natürlich hat jeder so ein bisschen seine Steckenpferde, sage ich mal. Und die wurden dann natürlich auch betont. Friedrich Merz, das Friedrich-Merz-Modell. Da kommt jemand eben, der 9 Jahre aus der Politik raus war, ein bisschen frischen Wind reinbringt. Und er hat eben aufgetrumpft mit einem klaren Fokus auf Wirtschaftsthemen. Er hat gesagt, er will Wähler von der AfD zurückholen, wertkonservative Wähler, also zurück zum Markenkern der CDU. Das war so sein Steckenpferd. Annegret Kramp-Karrenbau, die gab sich immer als die basisnahe, regierungserfahrene CDU-Frau, die viel mehr Erfahrung eigentlich als Merz hat. Das hat sie auch immer wieder gesagt. Ja, Friedrich, du warst ja so lange raus aus der Politik. Sie war in vielen Ämtern aktiv. kennt also die Basis und das hat sie eigentlich immer wieder betont, eigentlich, dass sie um das Klein-Klein in der Alltagspolitik weiß. Ja, und Jens Spahn, der ja so ein bisschen abgeschlagen ist, der hat sich als junger Erneuerer eigentlich inszeniert, der auch so einen Zukunftsentwurf für die CDU immer auf dem Schirm hat. Künstliche Intelligenz, dezidiert konservativ, aber auch migrationskritisch, aber eben vor allen Dingen eben die Betonung auf das Junge.
Du hast jetzt gerade gesagt, die haben schon so eine gewisse Einigkeit eben auch demonstriert. Allerdings gab es ja am Anfang schon so die ein oder andere Spitze in diesem Kampf um den Parteivorsitz. Also ich denke jetzt einfach nur mal an die Diskussion um das Thema Asyl. Das heißt, da scheint es ja eben auch einfach eine Konkurrenz zu geben. Sonst wäre es ja auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ne? Hat sich denn jetzt der Ton insgesamt in diesen Regionalkonferenzen verändert?
Also vollkommen geändert hat er sich sogar, vor allen Dingen in der zweiten Woche, eben in der zweiten Halbzeit. Da hat sich vor allen Dingen Friedrich Merz im Ton gemäßigt, auch weil er, glaube ich, so ein bisschen gespürt hat, dass ihm seine Äußerung aus Seebach nicht so gut getan hat. Das war relativ populistisch. Da hatte er gesagt in Thüringen, dass man das Grundrecht auf Asyl, das individuelle Grundrecht auf Asyl, was es in Deutschland gibt, zumindest zur Disposition stellen müsse. Und das ist ihm ziemlich auf die Füße gefallen. Da hat er, glaube ich, die Mechanismen in der politischen Kommunikation einfach unterschätzt. Davon war zum Beispiel diese Woche überhaupt keine Rede mehr. Gestern Abend war ich in Bremen, da war auch der Niedersächsische Landesverband eingeladen. Da ging es dann um Themen wie Landwirtschaft eben, da ging es auch um Bildungspolitik. Und Asyl war nur ganz am Rande Thema. Also klar, alle drei haben wieder irgendwie das Thema innere Sicherheit betont und ja, Rechtsstaatlichkeit, eine wehrhafte Demokratie, besserer Schutz der EU-Außengrenzen. Also da ging es schon im weitesten Sinne auch um Migration, aber von dieser radikalen Rhetorik, wie es in der ersten Woche von allen dreien eigentlich zu hören war, war überhaupt keine Rede mehr. Was ganz interessant war, alle drei haben immer so große Visionen gepredigt von der CDU, aber keiner hat diese Visionen eigentlich so richtig mit Inhalt gefüllt. Also die sind alle ziemlich unkonkret geblieben.
Welche Rolle spielen denn eigentlich diese Regionalkonferenzen für die Wahl des Parteivorsitzes in der kommenden Woche? Ich meine, da wählt ja nicht die Basis, ne?
Klar, aber man darf es nicht unterschätzen. Auch Angela Merkel ist so an den Parteivorsitz gekommen, an der Führungsriege vorbei damals. Sie hat die Basis begeistert und das hat ihr eben geholfen, weil sie damit ihre männlichen Kollegen ausschalten konnte. Man muss klar sagen, am Ende entscheiden die 1001 Delegierten auf dem Parteitag und 70% von denen sind das mittlere Management der Partei, also Amtsträger, Mandatsträger, Funktionsträger, die auf kommunaler Ebene viel arbeiten, Erfahrungswerte haben. Und da würde ich sagen, ist der Vorteil eben bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die, wie ich ja eben gesagt habe, ihre Regierungserfahrung immer wieder betont hat. Und ich glaube, das kann schon verfangen. So ansteckend diese neue Leidenschaft, diese neue Debatte, die jetzt alle immer so hochhalten bei der CDU auch sein mag, diese neue Kraft als Volkspartei, die wird die CDU, glaube ich, aber nur gewinnen, wenn eine mögliche neue Vorsitzende oder ein Vorsitzender auch klug und selbstbewusst genug ist, nicht eben den Alleskönner geben zu wollen, sondern sich auf ein paar Themen spezialisiert.
Habe ich dich eben richtig verstanden? Du würdest schon sagen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer im Moment so einen Hauch vorne liegt?
Kann man nicht genau sagen. Also wenn wir zumindest auf den Deutschland-Trend schauen, also auf die Zahlen momentan, auf die Umfragen, dann geben die so eine Tendenz darüber eben, dass Annegret Kramp-Karrenbauer vorne liegt. Unter den CDU-Anhängern hat sie im Moment 48% Zustimmungswerte, 35% nur Friedrich Merz, also 12% mehr. Das ist ein erster Hinweis, aber wie gesagt, das sind die kompletten CDU-Mitglieder und nicht die Delegierten. Jens Spahn lasse ich jetzt mal außen vor, der hat nämlich nur 2%. Ehrlich gesagt kann man es noch immer nicht sagen. Viele Landeschefs haben sich noch zurückgehalten mit Äußerungen. Jeder Delegierte ist frei in seiner Wahl. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen vor allem auf die großen Landesverbände an. NRW, Baden-Württemberg,
zum Beispiel, ne?
Genau, die stellen ein Drittel der Delegierten, Baden-Württemberg, Niedersachsen. Man muss schauen, wie die sich entscheiden. Ich glaube, momentan ist tatsächlich noch alles recht offen, zumindest zwischen Merz und AKK.
Heute in einer Woche wird der neue Vorsitzende oder die neue Vorsitzende der CDU gewählt, und zwar am 7. Dezember. Wer im Moment ganz gut liegt, gut abschneidet, zumindest bei der Parteibasis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr bei Amazon bestellt, dann wisst ihr, dass nicht nur Amazon selbst über Amazon verkauft, sondern das ganze Zeug, das da angeboten wird, das verkaufen eben auch oft andere Händler
über die Amazon-Webseite. Amazon Marketplace heißt das Ganze dann. Und einige dieser Händler, die fühlen sich von dem Unternehmen schon länger schlecht behandelt. Bei den Vertragsbedingungen zum Beispiel, die sie eingehen müssen, um eben auf der Plattform verkaufen zu können. Das Bundeskartellamt hat deshalb jetzt ein sogenanntes Missbrauchsverfahren gegen Amazon eingeleitet. Und das, was da rauskommt, das könnte am Ende auch die Kunden betreffen, die über Amazon einkaufen. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich das Ganze nochmal angesehen im Detail. Was wirft denn das Bundeskartellamt Amazon vor?
Ja, die haben den Verdacht, dass das Unternehmen seine Marktmacht ausnutzt, um damit zum Beispiel die kleineren Händler, die über Amazon Marketplace verkaufen, klein zu halten und zu benachteiligen. Dass Amazon jetzt entsprechend mächtig ist, ist ja klar. Ne? Also 46% des deutschen Onlinehandels läuft über Amazon. Und mächtig sind sie auch deshalb, weil diese kleinen Händler oft gar keine andere Wahl haben, als darüber zu verkaufen. Also die haben oft keine eigenen bedeutenden Online-Shops und deshalb sind sie eben auf Amazon angewiesen. Wenn sie da nichts verkaufen, dann läuft eben der ganze Laden nicht.
Genau, das ist halt so das Dach und da setzt man sich drunter und dann hat man da eben seinen eigenen kleinen Amazon-Shop. Du hast gesagt, das Unternehmen wird verdächtigt, seine Marktmacht auszunutzen. Welche Beispiele gibt es denn dafür?
Da gibt es einige. Also eines der Grundprobleme ist schon mal, Amazon hat ja eine Doppelrolle. Einmal verkaufen die selber alle möglichen Waren und es ist eben eine Plattform für andere Händler. Und damit besteht ja schon mal so ein grundsätzlicher Interessenkonflikt. Denn Amazon will ja wahrscheinlich jetzt lieber, dass du und ich den neuen Fernseher direkt von Amazon kaufen und nicht von so einem Marketplace-Händler. Ich habe dazu heute mit Thomas Höppner telefoniert. Der ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Technischen Hochschule Wildau und der sagt, dass Amazon auch seine ganzen Daten, die das Unternehmen so sammelt, nutzen kann, um sich bei den anderen kleinen Händlern was abzugucken.
Dass Amazon also erkennt, okay, bei dem Händler, da funktioniert gerade das folgende Produkt richtig gut, das geht richtig durch die Decke, viel wird gekauft und dann nutzt Amazon diese Daten ohne oder oft gegen den Willen des Händlers, um dann ein Konkurrenzprodukt zu etablieren.
Ja, und dann könnte Amazon zum Beispiel direkt auf den Hersteller von dem Fernseher zugehen und sagen, komm, der verkauft sich so gut, wir beide machen das jetzt einfach direkt zusammen und dann sparen wir uns diesen Zwischenschritt über den kleinen Händler vom Marketplace, der wird also rausgedrängt. Das ist jetzt erstmal nicht illegal, aber auch das könnte halt ein Ausnutzen dieser Marktmacht sein.
Das war jetzt ein Beispiel. Was wird Amazon sonst noch vorgeworfen?
Ja, einiges betrifft auch die Verträge, die Amazon mit den anderen Händlern macht. Also zum Beispiel wird dann wie üblich in solchen Verträgen ein Gerichtsstand festgelegt. Das heißt, für den Fall jetzt, dass du dich als Händler mit Amazon streitest vor Gericht, da muss man ja irgendwie festlegen, wo dann diese Gerichtsverhandlung stattfinden würde. Und das ist deshalb ein Problem, weil Amazon das standardmäßig Luxemburg als Gerichtsstand reinschreibt, sagt Kai Weidner, der ist Pressesprecher beim Bundeskartellamt.
Jetzt ist es natürlich für einen kleinen, keine Ahnung, Sockenhändler in Brandenburg nicht so einfach, einen Zivilrechtsstreit auszutragen in Luxemburg. Also aufgrund wiederum dieser unterschiedlichen Marktposition ist so eine Klausel betrachtenswert.
Ja, so ein Prozess in Luxemburg wäre einfach sehr aufwendig und teuer für den kleinen Händler. Dazu kommen noch weitere Punkte, die sich das Kartellamt jetzt genauer anschaut. Also zum Beispiel hatten auch immer wieder Händler sich darüber beschwert, dass ihre Shops im Marketplace einfach so gesperrt oder gelöscht wurden. Aber Amazon dann nicht immer so transparent macht, warum eigentlich. Dann gibt es noch Streit über das Geld von den Kunden, dass Amazon wohl nicht oder zu spät teilweise an die Händler weiterleitet und einiges mehr.
Inwiefern betrifft das Ganze denn jetzt die Kunden, die bei Amazon bestellen? Also kann mir das nicht vielleicht egal sein, wie Amazon mit den anderen Händlern klarkommt. Letzten Endes, ich möchte doch einfach gerne nur das Produkt dann haben.
Ja, sollte dir aber nicht egal sein, denn erstmal ist es ja so, dass Wettbewerb das Geschäft belebt. Und wenn dieser Wettbewerb verzerrt ist und ein Unternehmen zu viel Macht hat, dann kann das eben auch für dich Nachteile haben. Beispiel, früher war es so, dass Amazon seine Händler verpflichtet hat, dass sie das gleiche Produkt nirgendwo sonst billiger anbieten dürfen. Das heißt dann für dich als Kunden, du zahlst auf jeden Fall den Amazon-Price, wo ja auch die Provision für Amazon schon mit eingerechnet ist und du hast dann eben keine Chance, vielleicht einen günstigeren Preis zu zahlen, den du auf einer anderen Webseite sonst bekommen könntest. So, das hat das Kartellamt aber schon 2013 beanstandet und dann hat Amazon diese Regel dann auch abgeschafft für ganz Europa.
Was droht Amazon denn dann eigentlich in diesem Verfahren? Was könnte passieren?
Erstmal keine hohen Bußgelder oder so, die es ja sonst schon mal gibt, sondern das Ganze ist erstmal nur so ein sogenanntes Verwaltungsverfahren. Das zielt schlicht darauf ab, dass Amazon bestimmte Geschäftspraktiken von selbst ändert und wenn die sich jetzt weigern sollten und sagen, nö, machen wir nicht, dann können immer noch Bußgelder kommen.
Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen Amazon eröffnet. Der Vorwurf, der riesige Internethändler nutzt seine Marktmacht aus zu Lasten der kleineren Händler, die ihre Produkte über die Webseite verkaufen. Details dazu habt ihr bekommen von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hand hoch bitte. Wer von euch geht joggen, schwimmen, Radfahren? Na? Sagt mal. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Ihr habt nämlich sehr gute Chancen, länger gesund zu leben. Cool, ne? So, jetzt mal Gegentest, Gegenseite. Hand hoch bitte. Wer macht ausschließlich Kraftsport, Bodybuilding, Pumpen? Ja? Also jetzt muss ich, wie soll ich sagen? Es ist, wenn das stimmt, was ein deutsches Forscherteam um den Kardiologen Christian Werner herausgefunden hat, dann gibt es diesen länger gesund leben Effekt bei euch leider nicht. Die Einzelheiten bekommt ihr jetzt von unserem Reporter Stefan Beuting.
Fragt man die Deutschen, welchen Sport sie am liebsten machen, dann sind da ganz vorne Joggen, Radfahren, danach Schwimmen. So das Marktforschungsinstitut Splendid Research 2017 erhoben. Das war lange bevor Christian Werners Studie die Ergebnisse veröffentlichte und diese Nachricht sich ziemlich schnell und weit verbreitete.
Ja, die Pressemitteilung war Mittwochnacht um 0 Uhr und es gibt jetzt schon hunderte Seiten im Internet, die quasi darüber berichten und viele Interviews geführt, viele Anfragen, auch von der New York Times.
Christian Werner, Kardiologe und Hauptstudienautor. Er hat da etwas herausgefunden, was anscheinend viele interessiert und bewegt.
Wenn man gut aussehen will, ist natürlich Krafttraining auch wichtig und auch für die Knochengesundheit, für die Stabilität im Alter. Klar, man soll nicht kein Muskeltraining durchführen, aber wenn man den Fokus hat, Prävention, junge Zellen, scheint es doch so zu sein, dass das Ausdauertraining da nicht fehlen darf.
Um das herauszufinden, haben Werner und sein Team 266 Leute in 4 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe machte Intervalltraining, die zweite Kraftsport, die dritte Ausdauersporttraining und die Kontrollgruppe, das waren eben die Couch-Potatoes. Die sollten gar nichts machen. Am Ende blieben 124 übrig. Und die spannende Frage, 7 Jahre nach Beginn der Untersuchung, wie wirkt sich Sport auf meine Milliarden von Körperzellen aus und deren Fähigkeit, sich zu erneuern?
In diesen Zellen ist ein Zellkern und dort in dem Zellkern ist unser genetisches Programm drin, die DNA. Die DNA ist kilometerlang und ist ganz fein aufgewickelt als Chromosomen. Jeder Mensch hat 46 Chromosomen in jeder Zelle. Zellen müssen sich eben teilen. Es ist leider von der Natur so ein Mechanismus, dass bei jeder Zellteilung ein Stück des Chromosoms abbricht. Das ganz Stück am Ende kann nicht verdoppelt werden bei der Zellteilung. Und damit die Zellen nicht schnell kaputt gehen dadurch und die Chromosomen miteinander verkleben und wir alle halt Mutationen kriegen und nicht älter als ein paar Monate werden.
Da hat sich die Natur was ausgedacht. Haben die meisten bestimmt schon mal im Bio-Unterricht gehört. Es sind die Telomere.
Die Telomere kann man sich vorstellen als Schutzkappe am Ende der Chromosomen, die so ähnlich ist wie die Plastikkappe am Schnürsenkel.
Es verhindert, dass das Chromosom ungesund ausfranst. Aber diese kleinen Schutzkappen, die Telomere, die müssen auch hergestellt werden. Und jetzt kommt der eigentliche Star auf die Bühne. Die Telomerase.
Sogenannte Unsterblichkeitsenzym heißt das, die Telomerase, die immer die verloren gegangenen Stücke wieder aufbauen kann.
Hohe Telomerase heißt, Zellen können sich erneuern. Heißt, die Blutgefäße bleiben gesund. Heißt, das Risiko an einer der häufigsten Todesursachen, nämlich Herz- und Gefäßkrankheit, zu sterben, sinkt. Und das geht eben am besten durch regelmäßigen Ausdauersport. Quasi eine Anlage in Gesundheit.
Es ist immer wie ein Konto. Sie können abheben und einzahlen. Gefäßgesundheit ist wie ein Konto.
Fettes Essen, Rauchen, Bewegungsmangel, das macht Schulden. Ausdauersport, Guthaben. Aber warum bringt denn dann bei gleicher Trainingsintensität der Kraftsport nicht so viel Plus auf dem Konto?
Wir haben mal geguckt, wie ist denn Pulsverlauf zwischen den verschiedenen Trainingsarten. Wir sehen ganz klar, dass ein extremer Unterschied ist von der Pulskurve, ob man Krafttraining macht oder Lauftraining. Lauftraining hat man konstanten, relativ hohen Puls. Je nach Alter natürlich so 150, 160, der bleibt die ganze Zeit stabil.
Anders als beim reinen Krafttraining, wo der mal kurz steigt und dann wieder sinkt. Beim Laufen bleibt er eben lange stabil.
Das macht einen laminären Scherstress in den Gefäßwänden.
Wer jetzt hier weiter eintauchen möchte, gerne. Uns reicht die Erkenntnis, wenn es diesen Scherstress gibt, werden Stickstoffoxide produziert. Die wiederum die Telomerase-Aktivität anregen, die eben dabei hilft, dass unsere Zellen nicht alt werden.
Wir können jetzt von der Studie nur sagen, wenn man gesund geblieben ist, bis zum 50. Lebensjahr so im Mittel und dann ein Sportprogramm anfängt, dann hat man jüngere Zellen bereits nach 6 Monaten. Und wenn man das immer durchhält, dass man mit 80 vielleicht noch Herz und Gefäße eines 50-Jährigen bewahren kann, wenn sonst nichts im Leben passiert.
Wer auf Zellebene jung bleiben will, der muss Ausdauersport machen. Kraftsport, Pumpen hilft da leider nicht. Details zur Studie, die das rausgefunden habt, gab's von unserem Reporter Stefan Beuting.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was macht man, um eine Großstadt sauberer, lebenswerter, grüner zu bekommen? Es ist eigentlich ganz einfach. Man greift radikal durch. In diesem Fall ist es die Stadt Madrid. Die lässt nämlich seit heute so wenig wie möglich Autos durch und in die Innenstadt fahren. Ja, ist das jetzt cool? Ist das richtig? Ist das vielleicht am Ende auch alles ein bisschen chaotisch? Unser Korrespondent Marc Dugge in Spanien, der hat frische Eindrücke aus Madrid. Marc, die neuen Regeln gelten ja ab heute. Was regeln die denn und wie?
Also das Ganze ist nicht ganz so einfach. Es dürfen bestimmte Autos tatsächlich nicht mehr in die Innenstadt fahren. Das sind zum Beispiel ältere Dieselfahrzeuge, die vor 2006 gebaut worden sind. Es dürfen auf den Straßen nur noch Anwohner parken, keine Besucher mehr. Die müssen in die Parkgarage. Und dass die das auch tun, das wird so sichergestellt, dass man also mit bestimmten Kameras arbeitet. Da werden also Nummernschilder automatisch quasi gescannt und einmal auf der Straße und dann auch nochmal in der Parkgarage, um sicherzustellen, dass das Auto auch tatsächlich da in der Parkgarage gelandet ist. Also das ist zum Beispiel was. Dann haben sie zum Beispiel Bürgersteige verbreitert, Fahrspuren verringert auf der großen Gran Via, eine der Hauptachsen zum Beispiel. Und sie haben mehrere Straßen noch zu Tempo-30-Zonen erklärt. Also ein ganzer großer Maßnahmenkatalog und heute war der erste Tag.
In bestimmten Bereichen der Stadt dürfen ja gar keine Autos mehr fahren, ist richtig, ne?
Nein, also es dürfen nur noch bestimmte Autos nicht rein, aber es gibt jetzt tatsächlich kein komplettes Fahrverbot mehr für die Stadt. Also es dürfen schon noch Autos ins Prinzip schon rein, ja.
Aber trotzdem, ich meine, die Leute haben irgendwie Sachen, die sie vielleicht mal transportieren wollen oder können vielleicht bestimmte Wege einfach nicht so gut zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln, Fahrrad zurücklegen. Welche Alternativen bietet Madrid denn dann an? Haben die sich da jetzt auch irgendwie nochmal was ausgedacht? Also mehr Busse, mehr Bahnen?
Also genau daran entzündet sich ganz viel Kritik. Wer weiterhin mit dem Auto rein kann und weiter natürlich auch seine Sachen transportieren kann, das sind die Anwohner, die haben schon die Genehmigung, das zu tun. Und sie können dann auch bestimmte Genehmigungen beantragen. Also Besucher können sie auch weiterhin mit dem Auto besuchen. Das ist aber zum Beispiel limitiert auf 10 Einladungen pro Monat, wenn ich mich nicht täusche. Es ist alles auch relativ wirklich kompliziert. Die müssen sie allerdings vorher beantragen. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Handwerker, die zu Besuch kommen, die ja auch irgendwie nah parken müssen. Es gibt da eben auch sehr viel Sorgen, jetzt gerade auch von Handwerksberufen, ob sie auch weiterhin so gut durchkommen wie bisher. Mehr Buslinien gibt es allerdings nicht. Es gibt auch nicht mehr Metrolinien. Allerdings muss man sagen, das öffentliche Nahverkehrssystem ist auch ziemlich gut in Madrid. Da kommt man schon ziemlich gut von A nach B. Und gleichzeitig hat Madrid auch so die Carsharing-Angebote ausgebaut in den letzten Monaten und hat zum Beispiel auch Fahrräder überall geparkt, die man benutzen kann oder so kleine Roller, die man auch mieten kann. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Transportmöglichkeiten, nur das Auto, das will man eben nicht mehr so gerne in der Stadt sehen. Das ist eine ganz klare Politik der Stadtregierung, die eben auch für viel Kritik sorgt.
Wie finden die Madrilenen das denn? Ich meine, das ist ja schon ein krasser Schritt nach all dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, die Meinungen sind total geteilt. Also du sprichst mit den einen, die sagen, das ist großartig, endlich wird diese Smogstadt lebenswert, denn wir haben hier wirklich ein großes Schmutzungsproblem. Gerade jetzt in den Wintermonaten hängt oft so eine gelbe Dunstglocke über der Stadt. Das kann man von außen ziemlich gut sehen. Und wenn man das so sieht, denkt man sich, will ich da wirklich joggen gehen und mich drin bewegen in dieser Luft? Also daran wollen sie jetzt wirklich etwas ändern mit ziemlich radikalen Maßnahmen. Die sollen dazu dienen, das um 40% zu drücken, diese Luftverschmutzung. Mal sehen, ob es klappt. Und da gibt es aber natürlich auch all jene, die sagen, das ist eine völlige Ideologie, völlig übertrieben, das braucht kein Mensch, ihr beraubt uns unserer Mobilität und das kann so nicht die Lösung sein. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, na, im Prinzip gut, aber es hätte schon noch etwas besser ausgearbeitet werden müssen, der Teufel steckt im Detail. Vieles ist noch unklar und ich glaube, da haben viele auch nicht ganz Unrecht, denn zum Beispiel ist völlig unklar, wie künftig Touristen in die Stadt kommen sollen mit Autos. Dürfen die rein, dürfen die nicht rein, das ist alles noch relativ nebulös.
Stimmt, kommt ja auch der ein oder andere gerne mal nach Madrid. Mhm. Ich überlege schon die ganze Zeit, Marc, also könnte man sowas auch in Deutschland durchbekommen? Ich glaube eher nicht. Warum schaffen die Spanier das oder warum schafft Madrid das?
Weil da ein ganz klarer politischer Wille dahinter ist, der linken Stadtregierung, muss man sagen. Es gibt ja einerseits die Stadt, dann gibt es die Region Madrid, das ist vergleichbar mit unserem Bundesland. Die sind zum Beispiel wiederum komplett dagegen, sind allerdings auch von der konservativen Partei. Die haben da von Anfang an frontal Opposition gemacht, können da aber nicht sehr viel machen, weil das einfach Kompetenzen berührt, die vor allen Dingen die Stadtverwaltung hat. Also ich glaube, die Stadt hat gesehen, die linke Bürgermeisterin Camena hat gesehen, das ist ein Thema, mit dem kann ich jetzt bei vielen Madridern punkten, die Stadt lebenswerter zu machen, sie der Autos zu berauben, wieder wirklich Raum zu schaffen auf den Straßen für Fahrräder, für Fußgänger und das ist vielleicht auch in den kommenden Kommunalwahlen nicht uninteressant. Da steckt ein großer politischer Wille dahinter. Allerdings ist das wie so oft in Spanien, man kann auch immer wieder befürchten, dass sich das die nächste Stadtregierung wieder anders überlegen wird, wenn sie von der anderen Partei kommt, kann das sein, dass die eine oder andere Maßnahme dann auch wieder rückgängig gemacht wird.
Autos raus zum allergrößten Teil aus der Innenstadt von Madrid, damit die Luft besser wird, die Menschen entspannter atmen können. Wie diese neuen Regeln, dieses ganze Paket ankommt, Details dazu von unserem Korrespondenten Marc Dugge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was wirklich doof ist, da hat man so einen richtig schönen, sauteuren Koi-Karpfen im Teich. Das sind diese Fische, die so, ja, eigentlich weiß sind und dann noch so orangefarbene Flecken haben. Richtig, richtig teuer, die Dinger. Und blöd ist eben, wenn da jemand kommt und diese sauteuren Fische einfach wegfrisst. Ja, ohne Vorwarnung. In Vancouver in Kanada ist genau das in den vergangenen Wochen passiert. Da hat nämlich ein Otter viele dieser Fische gefangen und gefressen. Jetzt ist er Social Media Star. So kann es laufen mit der Karriere. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich diese Geschichte natürlich nochmal angesehen. Wo schwimmen denn in Vancouver überhaupt so viele Koi-Karpfen rum?
In der Chinatown von Vancouver, und das ist so ein wirklich sehr schöner chinesischer Garten, also ein Park im chinesischen Stil mit einem Teich in der Mitte, und in dem gab es eben bis vor kurzem noch viele Koi-Karpfen. Aber der Otter, der da in Kanada übrigens heimisch ist, im Gegensatz zu den importierten Koi-Karpfen, der hat dann eben über die letzten Wochen immer wieder zugelangt und die Fische gefressen.
Und in den sozialen Medien haben sich ja zwei Gruppen gebildet, ne?
Ja, nämlich Team Koi und Team Otter. Also die einen sind auf der Seite der Koi-Karpfen und die sagen, boah, Mann, ey, diese armen Fische, die können sich ja überhaupt nicht wehren da in ihrem kleinen Tümpel. Und es sei ja auch wichtig für die chinesische Community in Vancouver und für ihre Kultur, dass da eben auch Koi-Karpfen sind in dem chinesischen Garten. Der älteste Koi ist wohl älter als 50 Jahre und zumindest der solle doch bitte überleben. Aber auf der anderen Seite dann das Otter-Team sagt, ey, der Otter macht einfach das, wozu ihn die Natur bestimmt hat. Ne? Der frisst nun mal Fische. Und wer schlägt schon ein gratis Buffet aus?
Ganz ehrlich, wenn ich Otter wäre, ich würde es genauso machen. Ja, unternimmt die Stadt Vancouver denn irgendwas dagegen oder lässt sie den Otter einfach mal machen?
Nee, die hat schon einiges gemacht. Also vergangene Woche wurden etliche Kois dann aus dem Teich rausgefischt. Und jetzt haben sie wohl auch angefangen, den Teich trocken zu legen, um dann auch die letzten Fische noch rauszuholen. Und der Koi-Killer, also der hungrige Otter, der soll ebenfalls weg. Der soll jetzt gefangen und woanders hin umgesiedelt werden. Dann sollen auch wieder neue Kois in den Teich kommen, sollen dann sogar Spenden gesammelt werden, ne, um die ganzen Fische zu kaufen. Die Frage ist dann natürlich nur, wann kommt der nächste Otter?
Und der nächste Otter kommt. Bestimmt. Garantiert. Also ein Otter hat viele teure Koi-Karpfen aus einem Parkteich in Vancouver in Kanada gefressen und ist damit zum Social-Media-Helden und Bösewicht zur selben Zeit geworden. Johannes und ich wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende. Kommt gut rein, kommt gut durch und ja, weiß nicht, schönen Abend. Was machen wir denn jetzt noch, Johannes?
Ich fahre nach Hause.
Ach, guck mal, ich glaube ich auch. Sonja Meschkat, mein Name. Liebe Grüße, bis bald.
Tschö.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.